Heute ist Internationaler Frauentag oder, wie ich ihn viel lieber nenne, Feministischer Kampftag. Und deshalb gibt es heute eine Folge zu Feminismus und Ornithologie. Das wird auch höchste Zeit. Also, watch my Sternchenbewertung drop. Moin und herzlich willkommen bei Vögel aber cool, dem Vogelguckerin-Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Das mit der Sternchenbewertung war übrigens kein Witz. Frauen, die sich in der Öffentlichkeit äußern und dann auch noch zu feministischen Themen, die können sich auf ganz schön was gefasst machen. Auch und gerade in der heutigen Zeit. Aber wenn du mir auf Instagram folgst, weißt du wahrscheinlich schon, dass ich trotzdem dazu eine Meinung habe und die auch äußere. Aber heute soll es nicht um das große Ganze gehen, sondern ich drösel nur mal auf, was Feminismus mit Vogelgucken und Ornithologie zu tun hat. Und selbst da kann ich nur an der Oberfläche kratzen. Wenn du mein Buch »Die Superkräfte der Vögel« gelesen hast, hast du vielleicht schon eine Ahnung, was jetzt kommt. Ich spanne den Bogen aber heute noch ein bisschen weiter. Beginnen wir bei mir. Ich gehe regelmäßig raus zum Vogelgucken. Oft habe ich auch meinen Mann dabei. Wir haben da eine klassische Arbeitsteilung. Ich gucke, mein Mann macht die Fotos. Und auch wenn wir da zusammenstehen und gucken, ich durch mein Fernglas oder durch Spektiv, er durch seine Kamera, wird immer eher von anderen Männern angesprochen, die wissen wollen, was es da zu sehen gibt. Offensichtlich wirkt er also viel kompetenter als ich. Mein Mann nervt das hardcore und er antwortet da ziemlich einsilbig. Es ist aber auch ein schönes Beispiel dafür, was wir selbst verpassen, wenn wir uns von unseren Vorurteilen leiten lassen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, die ordentlicheren Antworten würden die Männer bekommen, wenn sie mich ansprechen würden. Ich hingegen bekomme auf Instagram von Männern regelmäßig ungefragt Basic-Zusatzinformationen zu irgendwelchen Infos, die ich teile. Man muss mich offenbar ergänzen. Oder ich werde von Männern an andere Männer verwiesen, an die ich mich für weitere Infos zum Thema wenden soll. Dass ich diese Infos selbst haben könnte, nur weil sie nicht im Post stehen, ist gar nicht im Bereich des Möglichen. Nein, wie auch? Ich bin ja schließlich eine Frau. Ich bin gar nicht allein damit, dass mir als Frau von Anfang an weniger Kompetenz zugetraut wird. Dieses Schicksal teilen alle weiblich gelesenen Personen. 2017 kam eine Studie raus, die aufzeigte, dass im Hochschulbetrieb Dozentinnen grundsätzlich schlechter bewertet werden als Dozenten. Das lag nicht an ihrer mangelnden Qualifikation oder an den schlechten Noten, die die Befragten erhalten hatten, oder daran, dass sie bei diesen Frauen weniger gelernt hatten. Nein. Es lag daran, dass den Dozentinnen aufgrund ihres Geschlechts weniger Kompetenz zugesprochen wurde. Dazu sind wir alle gesellschaftlich erzogen worden. Und ich finde es mega wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Wir sind alle im Patriarchat, also in einer von Männern geprägten Gesellschaft aufgewachsen. Und dieser Einfluss prägt auch unser Weltbild. Wir können uns dem nicht entziehen, es ist einfach überall um uns herum. Wir alle haben Vorurteile. Und wir messen Frauen mit anderen Maßstäben. Wenn wir uns dessen aber bewusst sind, wird es leichter, diesen Denkfallen zu entkommen. Dieses Kompetenzphänomen gibt es natürlich nicht nur bei Uni-Dozentinnen, sondern auch bei Schriftstellerinnen, die von den KritikerInnen nach wie vor viel seltener besprochen und damit sichtbar gemacht werden als Schriftsteller. Von Kolleginnen, die viel weniger verdienen als männliche Angestellte oder einfach nicht aufsteigen. Von Gesprächsrunden, in denen Argumente von Frauen erst Gehör finden, wenn ein Mann sie wiederholt hat. Wenn Frauen nachgeben, wenn Männer vehement ihre Meinung vertreten. Und das liegt übrigens am Confidence Gap, also einem unterschiedlichen Selbstvertrauen zwischen den Geschlechtern. Das kann spätestens ab der Pubertät nachgewiesen werden. Auch Wissenschaftlerinnen sind nach wie vor viel weniger sichtbar. Vor der Recherche für mein Buch hatte ich mich sogar gefragt, ob es tatsächlich keine Ornithologinnen gibt, die irgendwas Spannendes forschen. Weil in der einschlägigen Literatur werden meist nur Männer und gern auch immer wieder dieselben Männer zitiert. Es gibt ganze ornithologische Fachzeitschriften, in deren Herausgeberteams bis heute keine einzige Frau oder auch nur ein Mann mit nicht-biodeutschem Namen sitzt. Und das scheint denen noch nicht mal peinlich zu sein. Und wenig überraschend publizieren solche Zeitschriften dann natürlich auch hauptsächlich Artikel von weißen Männern. Und das liegt nun mal nicht daran, dass es keine Frauen in der Ornithologie gäbe. Nö. Bei den Recherchen für mein Buch war es ganz leicht, kompetente Frauen zu finden, die in mega spannenden Bereichen forschen oder Expertinnen in einem Vogelthema sind und die gerne über das, was sie tun, sprechen. Und die Liste der Frauen, die ich mal in meinen Podcast einladen will, ist noch viel, viel länger als die der Frauen, die bereits hier zu Gast waren. Es gibt sie also, die Frauen in der Ornithologie. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass sie sichtbarer werden. Ach, ich höre schon das Stöhnen. Alter, können wir diesen Frauenquatsch nicht mal raushalten? Ist doch egal bei einem naturwissenschaftlichen Thema. Nö, ist es nicht. Auch Wissenschaft kann nicht neutral sein, selbst wenn sich die Forschenden mega gut darum bemühen. Und gute WissenschaftlerInnen heutzutage wissen das. Die Ornithologie war aber viel zu lange von einem ausschließlich westlichen, männlichen Blick geprägt. Die Forscher brachten ihre Vorurteile und Meinungen dazu mit, wie die Welt zu sein hatte. Und die dieses Weltbild in ihrer Forschung bestätigt sahen, weil sie es bestätigen wollten. Und diese einseitige Sicht auf die Welt hat Folgen. Nehmen wir beispielsweise den Vogelgesang. Lange waren Ornithologen davon überzeugt, dass ausschließlich Vogelmännchen singen. Und zwar, um Weibchen anzulocken. Wobei schon das Wort anlocken ein schiefes Bild erzeugt. Von einem willenlosen Weibchen, das hypnotisiert der Stimme des Männchens folgt und sich ihm willig hingibt. Auch Worte haben also Wirkung und zeichnen ein Bild. Wir könnten auch sagen, singende Vogelmännchen preisen sich mit ihrem Gesang an. Oder, neutraler formuliert, sie machen auf sich aufmerksam. Dass nur die Männchen singen, war also lange Konsens unter Ornis. Weibchen galten als das stumme Geschlecht. Singende Weibchen wurden als seltene Ausnahme abgetan, als untypische Abweichung von der Regel. Inzwischen wissen wir aber, diese Annahme ist komplett überholt. Sie hat sich nur noch nicht überall rumgesprochen, wenn man auf örtlichen Vogelwanderungen lauscht, in aktuelle Literatur schaut oder in den nächsten Frühlingswochen mal genauer in die Tagespresse blickt. Dabei hat Katharina Riebel von der Universität Leiden gemeinsam mit anderen Forschenden aus Australien und den USA bereits vor über 20 Jahren systematisch wissenschaftliche Literatur ausgewertet und dabei festgestellt, singende Weibchen sind weltweit betrachtet die Regel, nicht die Ausnahme. Schon beim gemeinsamen Vorfahren aller modernen Singvögel haben beide Geschlechter gesungen. Das ist also der Urzustand. Was ich so faszinierend an dieser Arbeit finde, Katharina Riebel und ihre KollegInnen haben nichts Neues erfunden. Sie haben nicht alle Arten weltweit neu erforscht, sondern sie haben Berichte ausgewertet, die bereits gut sichtbar da waren. Die Beweise lagen seit Jahrzehnten auf dem Tisch. Sie mussten nur mit einer neuen Frage im Kopf betrachtet werden. Die Grundannahme der westlichen und männlichen Dominanz hatte bis dahin verhindert, dass Forschende das Offensichtliche sahen. Vielfältige Berichte aus anderen Regionen der Welt, dass auch Weibchen singen, wurden als Ausnahmen verbucht, die die Grundannahme nicht in Frage stellten. Und diese Sichtweise beeinflusste auch, wie die Ornithologen die Vogelwelt um sich herum wahrnahmen. Bei Arten wie Rotkehlchen und Zaunkönig sehen beide Geschlechter für uns Menschen äußerlich ziemlich gleich aus. Deshalb gingen die Ornithologen offenbar davon aus, dass das Individuum, das sie da gerade singen sehen oder vielleicht auch nur hören, einfach ein Männchen sein muss. Und haben nicht weiter hingeschaut. So wurden die vielen singenden Weibchen, die es auch bei uns gibt, schlichtweg übersehen. Wegignoriert, einfach nicht wahrgenommen. Aber sobald Forschende dann anfingen, genauer hinzusehen, tauchten auch bei uns immer mehr von ihnen auf. Nicht nur bei Rotkehlchen und Zaunkönigen, auch bei Wasseramseln, Heckenbraunellen und sogar bei der Blaumeise singen die Weibchen. Das ist besonders faszinierend, weil Blaumeisen zu den mit am besten erforschten Singvögeln bei uns gehören. Wir können aber davon ausgehen, dass die Liste noch lange nicht vollständig ist. Dieses Beispiel zeigt eindrucksvoll, dass unser Blick auf die Welt die Fragen bestimmt, die wir stellen. Und dass er auch beeinflusst, wie wir die Antworten verstehen, die wir finden. Und es zeigt, wie wichtig ein diverser Blick auf die Welt ist, auch und gerade in der Forschung. Genau deshalb ist es wichtig, dass wir weibliche Stimmen und auch die Stimmen von Menschen aus anderen Kulturkreisen im Diskurs gezielt sichtbar und hörbar machen. Weil, denk an die Dozentin, von alleine klappt es nicht. Tatsache ist aber auch, dass es Frauen viel mehr Kraft kostet, in die Öffentlichkeit zu gehen. Sobald Frauen es wagen, sichtbar zu werden, aufzumucken, laut zu sein, eine Meinung zu haben, sich für etwas einzusetzen, was jenseits ihrer traditionellen Rollenbilder ist, rollt eine Welle des Hasses auf sie zu. Ihr kennt das von den Kommentaren auf Social Media, aber es hat natürlich eine viel längere Tradition. All diese Mechanismen haben nur ein Ziel: Frauen auf ihren angeblich traditionellen Platz zu verweisen, den in der Unsichtbarkeit. Alles soll schön so bleiben, wie es ist. Und dabei werden ganz schön harte Geschütze aufgefahren. Die verbale Gewalt eskaliert und überträgt sich natürlich auch auf das nicht-digitale Leben. Um die Angst zu erleben, die nur Frauen erleben, muss man nicht auf Social Media oder in der Politik sichtbar werden. Man muss noch nicht mal den eigenen Partner verlassen wollen, was bei Frauen auch viel zu oft eine lebensgefährliche Entscheidung ist. Es reicht schon aus, als weiblich gelesene Person in einem Abteil voller Fußballfans zu landen oder unter Betrunkenen, durch einen einsamen Park gehen zu wollen, in ein schlecht beleuchtetes Parkhaus oder einfach nur abends nach Hause. Als Frau bekommen wir viele Tipps, wie wir uns in solchen Situationen verhalten sollen, was wir anziehen, wie wir uns schützen können. So ist das halt als Frau. Aber diese Angst ist nicht normal. Wir haben uns nur so daran gewöhnt, dass sie immer da ist, dass wir sie für normal halten. Auch aus so sicheren Ländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz höre ich oft Geschichten von Frauen, die sich zwar für Vögel interessieren und die gerne auch mehr sehen würden, die sich aber nicht trauen, alleine zum Vogelgucken in die Natur zu gehen oder einfach nur in einen Park, weil sie sich dort alleine nicht sicher fühlen. In den Vereinigten Staaten gibt es genau aus diesem Grund den Feminist Bird Club. Er wurde im Jahr 2016 in New York City von Molly Adams gegründet. Ziel des Clubs ist es, eine sichere Umgebung für Menschen zu schaffen, die nicht weiß und männlich sind, damit auch sie sich mit der Natur verbinden können. Er richtet sich an Frauen und an weiblich gelesene Personen, an queere Menschen, an Schwarze, Indigene und People of Color. Der Feminist Bird Club hat inzwischen viele Ableger außerhalb von New York, aber noch keinen in Deutschland. Vielleicht hast du ja Bock, einen zu starten. Dann öffne den doch bitte auch explizit noch für Menschen mit Behinderung. Danke. Der feministische Kampftag ist also nach wie vor mega wichtig, weil es bis zur Gleichberechtigung noch immer ein weiter Weg ist. Trotzdem hast du von mir in den letzten Jahren dazu nichts gehört oder gelesen. Kein Post und keine Story von mir auf Instagram, keinen Artikel auf meinem Blog. Das liegt daran, dass ich bei offiziellen Feiertagen skeptisch bin. Ich will mich eigentlich ein bisschen davon abgrenzen, von den Vereinen, Firmen, Organisationen, Menschen, die einmal im Jahr die feministische Flagge hochhalten. Das reicht nicht. Klar, ich finde es wichtig, dass das Thema zumindest an einem Tag im Jahr Aufmerksamkeit bekommt, keine Frage. Aber mir ist es wichtig, das ganze Jahr über andere Frauen zu unterstützen, auf Missstände hinzuweisen, dass wir uns gegenseitig sichtbar machen und feiern, dass wir nicht schweigen. Im letzten Jahr haben sich auch große Naturschutzverbände beim Thema Feminismus am Frauentag nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ich sah den Internationalen Frauentag dadurch gewürdigt, dass Vogelweibchen im Mittelpunkt standen. Wow! Es wurde gleich mal der Tag der Vogelweibchen ausgerufen. Eigentlich lobenswert, dass die Verantwortlichen offenbar als Problem erkannt haben, dass weibliche Vögel nicht so sichtbar sind wie männliche. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass auch in offiziellen Infobroschüren von mindestens einem der großen Naturschutzverbände, ohne dass ich jetzt einen von denen konkret in die Pfanne hauen will, Vogelmännchen als Repräsentant für die ganze Art dargestellt werden. Und auch in vielen Vogelbüchern ist das der Fall. Mit ganz viel Wohlwollen kann ich noch unterstellen, dass die Männchen als schöner, auffälliger, interessanter wahrgenommen werden und so eher für Vögel begeistern sollen. Vogelweibchen sind so schwierig zu sehen und zu unterscheiden natürlich nur. Aber merkst du was? Auf den zweiten Blick entpuppt sich das natürlich als großer Bullshit. Ist es nicht drollig, dass wir auch bei Vögeln vom Männchen als dem Normalzustand ausgehen, wenn Weibchen und Männchen sich für uns äußerlich unterscheiden? Ein Gimpel ist rot. Da muss man dann auch nicht Gimpelmännchen dran schreiben. Gimpel sind halt rot. Ist so. Die Abweichung von diesem Normalzustand sind die Weibchen. Die sind braun. Ach, und die Jungvögel, die sehen auch anders aus als die Männchen. Da Jungvögel oft den Weibchen ähnlich sehen und die Abweichung von der Norm somit rein quantitativ eine Mehrheit bilden, wäre es doch gar nicht so abwegig, die unauffälligeren, clever getarnten Nichtmännchen als den Normalzustand zu betrachten und die farbenfrohen Männchen als Abweichung davon. Aber Weibchen eine Art repräsentieren zu lassen, funktioniert offenbar noch nicht mal bei den Vögeln. Bei den Stockenten geht das mit dieser Abweichung von der vermeintlichen Norm sogar noch einen Schritt weiter. Nicht nur in besagter Broschüre gilt der Stockentenerpel, also das Männchen, als Inbegriff der Stockente. Allerdings sehen auch die Männchen nur im Prachtkleid so aus, wie wir das als Standard zu sehen bekommen. So mit dem grünen Kopf und so. Im Schlichtkleid sehen die Erpel den Weibchen viel ähnlicher. Von ihrem leuchtend grünen Kopf ist da nämlich nichts mehr zu sehen. Ihr Gefieder ist ebenfalls braun. Selbst die Stockentenerpel sehen also viele Monate im Jahr nicht aus, wie Stockenten angeblich aussehen sollen. Was nützt dann also diese stereotype Darstellung in der Praxis, wenn wir die Mehrheit der Stockenten nicht als Stockenten erkennen können? Vogelmännchen werden grundsätzlich öfter dargestellt als Vogelweibchen. Schön also, dass der Verband im letzten Jahr diesen Missstand erkannt hat, als der Tag der Vogelweibchen ausgerufen wurde. Die Posts seitdem weisen aber nicht darauf hin, dass diese Erkenntnis irgendeine Form von Veränderung bewirkt hat. Nach wie vor repräsentieren Männchen die ganze Art. Juhu! Ich bin also versucht zu vermuten, dass man sich durch einen Tag der Vogelweibchen prima davor drücken kann, auf den eigenen Laden zu schauen und den menschlichen Frauen diesen Tag der Sichtbarkeit auch einfach nimmt. Dabei wäre es doch so einfach. Da arbeiten doch Frauen. Zeigt doch einfach mal, was die machen. Highlightet tolle Projekte von Frauen. Und bitte nicht auf so eine patriarchal betuliche Art. Reflektiert den eigenen Umgang mit Frauen. Schaut, was sich bei euch verändern kann. Und dann macht es bitte nicht nur an einem Tag. Kann doch nicht so schwer sein. Im letzten Jahr wurden in der ornithologischen Szene vereinzelt aber auch Frauen ins Rampenlicht gerückt, die sich für Vögel einsetzen. Klingt super, oder? Die vorgestellten Frauen waren aber ausschließlich in afrikanischen Ländern und Großbritannien aktiv. Ein Jahr für diese Bemühungen. Aber was mir sauer aufstieß, auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es Frauen, die sich für Vögel engagieren und deren Einsatz es verdient hätte, gewürdigt zu werden. Das kam so ein bisschen so rüber, als müsste man so weit weggucken auf die Frauen, weil die Frauen in der unmittelbaren Umgebung Konkurrenz sein könnten, die man besser nicht unterstützt und sichtbar macht. Es gibt immer mehr Frauen, die sich im Bereich Naturschutz und im Bereich Ornithologie engagieren. Das ist super. Aber die Welt der Ornis ist nach wie vor von Männern geprägt. Und ziemlich elitär. Man muss es sich auch nach wie vor leisten können, stundenlang nichts Produktives zu tun. Das kommt daher, dass so ein Outdoor-Hobby lange eine tolle Möglichkeit für Männer war, von zu Hause rauszukommen, wenn irgendjemand irgendwelche Ansprüche an sie stellen wollte. Und sie konnten dann in Ruhe in der Natur entspannen, ohne Verantwortung zu tragen oder etwas töten zu müssen. Wobei natürlich in den letzten Jahrhunderten auch viele Vögel dem Entdeckungsdrang früher ordentlich zum Opfer gefallen sind. Mit all dem ornithologischen Geheimwissen konnten Männer dann auch unter sich bleiben. Ein Insiderkreis. Vogelgucken kann aber auch so herrlich kompetitiv sein. Man kann sich so gut vergleichen. Wie viele Vogelarten hast du schon gesehen? Mit wie vielen Fachbegriffen kannst du mich einschüchtern? Wie viele lateinische Namen kannst du runterrasseln? Und vor allem, wie groß ist dein Fernglas? Tja. Und selbst wenn wir modernen Ornis unterstellen, dass das alles der Vergangenheit angehört und die Männergruppen ganz furchtbar offen sind für Nichtmänner, muss noch etwas anderes in den Fokus. Männer schaffen Strukturen, in denen sich Männer wohlfühlen. Logisch. Wenn man aber Frauen in der Ornithologie fördern will, dann muss man auch die bestehenden Strukturen hinterfragen, selbst wenn es weh tut. Mir gegenüber beklagte sich mal ein Mann, der in der lokalen Ornigruppe aktiv war, darüber, dass Frauen einfach keine Ausdauer hätten und nach 2-3 Treffen nicht wiederkämen. Darauf sagte ich ihm dann, dass ich das als Frau sehr gut verstehen könne, berichtete, was ich bei den 2-3 Treffen, bei denen ich war, bisher beobachtet hatte und warum ich mich in diesem Kreis auch nicht willkommen und wohlfühlte. Diese Rückmeldung wurde als Befindlichkeit abgetan. Ich solle mich halt mal nicht so anstellen. Alter, der hatte doch angefangen zu jammern, dass sein Verein ausstirbt. Ganz ehrlich, auf solche Grabenkämpfe habe ich keinen Bock mehr. Und das müssen wir uns auch nicht mehr geben, um nicht mehr allein zu sein. Wir müssen Gruppen, Vereine, Verbände nicht von innen heraus reformieren. Heutzutage ist es nicht mehr so schwer wie früher, Gleichgesinnte zu treffen. Früher habe ich mich oft einsam gefühlt in der Welt der Ornis. Ich habe zwar Menschen, oder sagen wir besser Männer, getroffen, die sich auch für Vögel interessierten. Und die natürlich viel mehr wussten als ich. Aber ich passte nicht rein, ich fühlte mich immer fremd. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass meine Art, mich für Vögel zu begeistern, anders, aber genauso wertvoll ist, wie die derjenigen, die ich so traf. Und auch das ist ja ein gesellschaftliches Phänomen. Frauen wird beigebracht, sich anzupassen, dass etwas mit ihnen nicht stimmt, wenn sie nicht reinpassen. Dass es an ihnen liegt. Das dachte ich auch lange. Und dann habe ich genau deshalb die Vogelguckerin gestartet, um Frauen den Zugang in die Wunderwelt der Vögel zu eröffnen, auch wenn sie in die bestehenden Strukturen nicht reinpassen oder wenn sie noch nicht mal solche Strukturen kennen. An dieser Stelle ist es schon fast unterlassene Hilfeleistung, wenn ich dir nicht sage, dass du gerade wieder bei Endlich Vögelsehen einsteigen kannst, dem ultimativen Vogel-Online-Kurs, der dich in 6 Wochen zur Vogelkennerin macht und bei dem du dich mit anderen tollen, vogelbegeisterten Frauen vernetzen kannst. Ich freue mich, wenn du in dieser Runde dabei bist und wir uns kennenlernen. Alle Infos findest du in den Shownotes und unter vogelguckerin.de. Und wenn du bis hierher gehört hast, ohne mit einem Wutanfall, Herzinfarkt wegzuschalten oder mir sowieso schon längst irgendwo eine schlechte Bewertung gegeben hast, lass gerne ein bisschen Liebe da. Zum Beispiel in Form von 5 Sternen in deiner Podcast-App. Ich denke, ich kann die nach heute besonders gut gebrauchen. Durch eure Rückmeldungen und durch meine Kurse weiß ich, wir sind nicht allein. Überhaupt, wir sind um die 50% der Bevölkerung. Lasst uns mehr vernetzen, einander sichtbar machen und uns gegenseitig unterstützen. Es ist noch so viel zu tun. Los geht's. Und auf dem Weg, lass mehr Vögel in dein Leben.